Sonntagmorgen. Die Straßen gähnen müde und verschlafen. Wie ein Museum stumm ruht die Fabrik. Ein Schupo träumt von einem Paragraphen und irgendwo macht irgendwer Musik. Die Stadtbahn fährt, als täte sie's zum Vergnügen, und man fliegt aus, durch Wanderkluft verschönt. Man tut, als müsste man den Zug noch kriegen, heute muss man's nicht, doch ist man's so gewöhnt. Die Fenster der Geschäfte sind verriegelt und schlafen sich wie Menschenaugen aus. Die Sonntagskleider riechen frisch gebügelt, ein Duft von Rosenkohl durchzieht das Haus. Man liest die wohlbeleibte Morgenzeitung und was der Ausverkauf ab morgen bringt. Die Uhr tickt leis, es rauscht die Wasserleitung, wozu ein Mädchen schrill von Liebe singt. Auf dem Balkon sitzt man, von Licht umflossen, ein Grammophon kräht einen Tango fern. Man holt sich seine ersten Sommersprossen und fühlt sich wohl. Das ist der Tag des Herrn. Wenn man dieses Gedicht von Mascha Kaleko hört, dann merkt man, sie hat es nicht 2026 geschrieben, sondern zu einer anderen Zeit. Und mancher von uns hat vielleicht aus seiner Kindheit noch Erinnerungen daran, wie das war, wenn wirklich so ab Samstagmittag das Leben runtergefahren wurde und für alle irgendwie der Sonntag anbrach. Samstag kamen dann nochmal alle in die Badewanne und dann war man sonntags sauber und zog sein Sonntagskleid an und tatsächlich wirkte da die Welt ein ganzes Stück verschlafener. Heute ist die Potby sonntags auch ein bisschen ruhiger als sonst und die Stadtbahn fährt heute gar nicht. Und noch nicht mal gemütlich und zum Vergnügen. Aber wir merken doch, vieles läuft doch selbstverständlich weiter, obwohl Sonntag ist. Die Fabrik ist in der Regel kein Museum, sondern auch da passiert irgendetwas. An vielen Stellen ist das Leben noch im Gange. Diese ja quasi selbstverständliche Verabredung am Sonntag ist der Ruhetag, ist aufgeweicht, ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Und das passt zu dem Thema, was wir heute, ach, ich lege das mal hier hin, das ist ungefährlicher, zu dem Thema, was wir heute haben. Wir haben eine ganze Reihe zum Sabbat hinter uns. Innehalten, ruhen, genießen, anbeten und heute also gemeinsam. Als Jonas und ich die Reihe geplant haben, habe ich im ersten Moment gedacht, ach Mist, lauter Verben, das fünfte Wort passt nicht so richtig, fällt so ein bisschen aus der Reihe. Aber als ich mich heute auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, klasse, dieses Adjektiv lässt sich kombinieren mit allem. Gemeinsam innehalten, gemeinsam ruhen, gemeinsam genießen, gemeinsam anbeten. Überall gehört das quasi dazu. Es ist was anderes, ob ich alleine nur die Bremse ziehe und sage, ich will mal Stopp machen, oder ob das eine gemeinsame Verabredung ist und die anderen das mit mir wollen und sagen, ja, wir gehen gemeinsam auf diesen Ruhetag zu. Es ist ein Unterschied, ob ich alleine ruhe und um mich rum tobt das Leben wie immer, oder ob um mich rum auch eine Atmosphäre der Ruhe ist. Es ist ein Unterschied, ob ich alleine für mich still etwas genieße, das kann auch sehr schön sein, aber mit anderen gemeinsam genießen, das ist doch noch mal was ganz anderes. Und beim Anbeten genauso. Ja, jeder kann es und soll es für sich alleine, aber in der Gemeinschaft bekommt es noch mal eine ganz andere Tiefe und Qualität. Gemeinsam. Ich glaube, damals den Israeliten in ihrer Zeit, in ihrer Kultur, musste man das gar nicht extra dazu sagen. Da war klar, was man macht, macht man gemeinsam. Das war eine kollektive Gesellschaft. Heute sind wir so individuell gestrickt und sagen auch an solchen Stellen, ja, Hauptsache du machst deinen Ruhetag, wann du ihn machst, entscheide selbst und guck mal, wie es für dich passt. Und klar, für Menschen, die Schichtdienst arbeiten, sonst was, ist es auch tatsächlich so, dass sie für sich gucken müssen. Aber es ist schon ein großer Unterschied, ob es eine gemeinsame Verabredung ist, ein gemeinsames, ob in der Familie oder an anderen Stellen, wir wollen das tun, oder ob es jeder für sich alleine macht. Ich möchte einen Text lesen aus dem dritten Buch Mose. Den hatten wir noch nicht, steht an vielen Stellen in der Bibel, was zum Sabbat. Dritte Mose 23, da steht in den Versen 1 bis 3, der Herr sprach mit Mose und forderte ihn auf, mit den Israeliten zu reden und ihnen auszurichten, ihr sollt zu den Festen des Herrn einladen, indem ihr zu einer heiligen Versammlung aufruft. Ruft zuerst zum wöchentlichen Feiertag auf. Jeder siebte Tag ist ein Sabbat. Das ist ein Feiertag, an dem ihr nicht arbeiten sollt. Sechs Tage dürft ihr arbeiten, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag zu Ehren des Herrn. Das gilt überall, egal wo ihr wohnt. Ruft zu einer heiligen Versammlung auf. Da steckt dieses Gemeinsame schon drin. Sich treffen, nicht jeder für sich alleine diesen Ruhetag verbringen. Und wenn es hier steht, übersetzt es in Vers 3, jeder siebte Tag ist ein Sabbat, das ist ein Feiertag. Feiertag können wir auch recht individuell verstehen, aber da steht eigentlich, das ist ein Sabbat der Sabbatfeier. Klingt im Deutschen komisch, aber dass da etwas gemeinsam gefeiert werden soll, das steckt in diesem Tag schon drin. Also das ist so ein Aspekt des Sabbats, der hier besonders betont wird und auch der anderen Feiertage, die Gott seinem Volk gibt. Es ist eine heilige Versammlung angesagt, sowas, was wir jetzt haben und vielleicht noch ganz anders. Aber auf jeden Fall, Menschen kommen zusammen bewusst in der Gegenwart Gottes, um miteinander zu feiern. Gott hat uns diesen Tag geschenkt. Eine Versammlung, eine abgesprochene Veranstaltung, das gehört zum gemeinsam dazu. Genauso gehört zum gemeinsam dazu, das einfach so. Mit den Menschen zusammen sein, mit denen man unterwegs ist. Ich weiß, früher, so in bestimmten Altersphasen, fand ich das auch nicht so besonders toll, wenn es dann hieß, sonntags sind wir als Familie zusammen, da machen wir nichts außerhalb oder jetzt kommt der Sonntagsspaziergang. Also das hat nicht immer nur Begeisterung ausgelöst, aber da steckt etwas von drin, von diesem, wir sind an diesem Feiertag gemeinsam unterwegs. Und das ist auch eine Möglichkeit, dann nochmal zu reflektieren. Wie gehen wir miteinander um? Ich meine, man kann zusammen sein und kann es gar nicht nett haben miteinander. Aber man kann es auch genießen. Und da fand ich in diesem schönen Sonntagsbuch noch einen kleinen Text, den will ich euch nicht vorenthalten. Gut, sag doch mal wieder was Liebes. Irgendwem. Einfach so. Unverhofft. Dass das blau karierte Kleid deiner Nachbarin vortrefflich sitzt, die Witze deines Großonkels tagaufhellend sind. Lob deinen Jüngsten über den grünen Klee, bestaune den Duschbariton deines Gatten, erheb die Himbeertorte deines Bäckers zur Leib- und Magenspeise. Na los, lass dir was einfallen. Drei Lobeshymnen oder fünf einfach Komplimente sind drin, mindestens, weil heute Sonntag ist. So schreibt es Susanne Niemeyer. Und ich finde, das ist eine wunderbare Anregung, wirklich zu sagen, wie kann ich nicht nur irgendwie mit anderen zusammen sein, sondern auch wirklich so, dass es den anderen ermutigt, fördert, ihm gut tut. Und wir wissen ja im Grunde immer, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es raus. Das schafft Atmosphäre, das verändert etwas in der Gemeinschaft, wenn einer damit anfängt. Und warum solltest du es nicht sein? Und dann denke ich aber auch an manche Sonntagnachmittage, gerade in meiner Lehrerinnenzeit, wo ich wirklich gedacht habe, was mache ich jetzt? Ich habe niemanden zu Hause. Da ist keiner, mit dem ich jetzt Gemeinschaft habe. Was ist jetzt? Wie soll jetzt Sabbat gemeinsam oder Sonntag gemeinsam funktionieren? Für viele Singles, Alleinlebende ist gerade der Sonntag manchmal ein schwieriger Tag, weil die anderen dann so auf ihre Familienbande fokussiert sind und sie irgendwie daneben stehen. Und das ist etwas, wo ich einfach zu ermutigen möchte. Guckt euch um. Gibt es vielleicht jemanden, wo ihr sagt, die Person könnten wir mal einladen? Oder ich lade auch als Single jemanden ein. Oder wir verabreden uns. Wir gehen heute nicht alleine jeder nach Hause zum Mittagessen, sondern wir gehen mal zusammen los und suchen uns was, wo wir gut zusammen essen können. Gemeinschaft genießen auf dieser ganz einfachen Ebene, die Menschen um mich rum. Die Menschen um mich rum in der Familie, die Menschen um mich rum in der Gemeinde. Mit denen treffe ich mich ja im Gottesdienst und wir feiern gemeinsam Gottes Gegenwart. Aber wir gucken auch, wie wir uns sonst an diesem Tag, an diesem Feiertag in unserem Miteinander etwas Gutes tun können. Das ist der erste Akzent, den ich für diesen Gottesdienst aus diesem Gemeinsamen so mitnehmen möchte. Für den zweiten Gedanken möchte ich noch einmal das Sabbatgebot anschauen, diesmal aus dem 5. Buch Mose. Ab Vers 12, Kapitel 5, ab Vers 12. Du sollst den Sabbat einhalten, er soll ein heiliger Tag sein, so hat es der Herr, dein Gott, dir befohlen. 6 Tage in der Woche darfst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, er gehört dem Herrn, deinem Gott. So weit, so gut. Und dann kommt die Aufzählung. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind oder dein Esel, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Dein Sklave und deine Sklavin sollen genauso ausruhen können wie du. Die kommen zweimal vor. Habt ihr das gemerkt? Dein Sklave und deine Sklavin, und das wird nochmal wiederholt, die wirklich auch. Das macht deutlich, ja, man kann da schon so eine Sabbathierarchie auch schaffen. Die dürfen feiern und die nicht. Und Gott sagt ausdrücklich und unterstreicht es nochmal, nein, alle sollen dabei sein. Und die Begründung folgt gleich daran. Denke daran, auch du warst einmal ein Sklave im Land Ägypten, aber der Herr, dein Gott, hat dich von dort herausgeführt mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat als Ruhetag zu gestalten. Sabbat, das ist ein Fest der Freiheit. Das wird hier im 5. Buch Mose besonders betont. Da ist diese Begründung nicht in der Schöpfung, sondern in der Befreiung aus der Sklaverei. Und diese Befreiung aus der Sklaverei sollen alle erleben. Es geht nicht darum, dass ich frei bin und jetzt sind andere die Sklaven. Nein, alle sollen frei sein. Nun haben wir wahrscheinlich so direkt persönlich keine Sklaven, aber ich glaube, ja, obwohl es gibt da so, man kann so einen Sklaverei-Fußabdruck, wer so für uns Handys baut und Kaffee anbaut und solche Sachen. Wir haben die weit weg, aber selbst wenn wir näher gucken, müssen wir zugeben, dass manches, wo wir sagen, jetzt genieße ich mal so richtig, funktioniert, weil andere für uns arbeiten. Die Dienstleistung, ob das dann die Massage oder die Fußpflege ist, die ich genieße, ob das das gute Essen ist, wenn ich essen gehe. Und wir leben davon, wir haben es schön und andere sorgen dafür, dass wir es schön haben. Und dieses Sabbatgebot macht deutlich, Gottes Idee ist da anders. Und wenn man das so im jüdischen Kontext erlebt, dann ist das wirklich, alle legen sich vor dem Sabbat so richtig ins Zeug, dass das Haus sauber ist, dass vorgekocht ist, dass alles vorbereitet ist, damit dann auch alle ruhen können. Alle strengen sich an und alle haben Ruhe. Und nicht der eine tut's für den anderen. Das finde ich einen ganz wichtigen Merkposten bei diesem Gemeinsamen. Dass diese Gemeinschaft nicht bei mir enden soll und bei denen, denen es genauso geht wie mir, sondern alle sollen ruhen, alle sollen genießen können. Und auf einmal habe ich mich gefragt, na ja, wie ist das? Ist schön, sonntags essen zu gehen. Und dann arbeiten andere für mich? Will ich das? Will ich das nicht? Oder sage ich vielleicht zumindest bewusst Danke dafür und nehme es nicht einfach so selbstverständlich hin? Es hat in Gemeinden, auch in Baptistengemeinden, da schon auch merkwürdige Auswüchse gegeben. Also ich weiß so, meine Großeltern haben manchmal noch erzählt, und dann sind wir da ins Nachbarstädtchen, was schon ein Weg war, zu Fuß zum Gottesdienst gegangen, weil wir nicht wollten, dass einer von uns die Bahn, für uns die Bahn fahren muss. Also gehen wir am Sonntag zu Fuß, damit nicht einer für mich arbeiten muss. Das ist eine hehre Entscheidung. Etwas abstruser wurde es dann, da gibt es so Geschichten aus Ostfriesland, wo dann der fromme Fährmann aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde, weil er am Sonntag die anderen Gemeindeglieder mit der Fähre befördert hat. Also das wird schon eine tückische Geschichte. Aber ich glaube, alleine sich darüber nachzudenken, darüber mal zu reflektieren, wie selbstverständlich nehme ich das an vielen Stellen einfach in Anspruch, dass andere für mich arbeiten. Und vielleicht kann ich an manchen Stellen sagen, da kann ich heute auch drauf verzichten. Oder vielleicht kann ich wirklich sagen, und ich gehe mal beim Aussteigen zum Busfahrer und sage, danke, dass Sie heute am Sonntag für mich fahren. Oder was auch immer. Um einfach sich bewusst zu machen, es ist nicht einfach selbstverständlich. Und Gott hat es sich anders gedacht. Gott hat es sich so gedacht, dass alle ruhen können. Und das können wir uns auch nicht durch Feiertagszuschläge anders erkaufen. Und natürlich sind wir alle dankbar, dass die Krankenhäuser auch sonntags funktionieren und so weiter. Da ist auch ganz viel Gutes drin, aber es ist zu selbstverständlich geworden. Und ich denke, es lohnt, da nochmal genau hinzugucken, immer wieder neu. Und dann habe ich noch einen Sabbattext gefunden, einen, der mich überrascht hat. Den hatte ich erstmal nicht so auf dem Schirm. Und zwar gehen wir nochmal zum Jesaja, diesmal in Kapitel 56, ab Vers 1. So spricht der Herr: Haltet euch an das Recht und sorgt für Gerechtigkeit. Denn meine Hilfe ist schon unterwegs, bald zeigt sich meine Gerechtigkeit. Glücklich ist der Mensch, der so handelt und daran festhält. Er hält den Sabbat ein und entweiht ihn nicht. Er hütet sich, irgendein Unrecht zu tun. Man merkt an diesen ersten Versen, der Sabbat scheint irgendwie was ganz Zentrales zu sein. Manchmal wird von einem Bundeszeichen gesprochen. Also, dass jemand wirklich mit Gott unterwegs sein will, das merkt man als erstes daran, dass er den Sabbat einhält. So klingt das dann. Und kein Unrecht tut auch noch. Das ist auch gut. Aber den Sabbat einhalten, das war so ein erkennbares Zeichen dafür. Jemand will mit Gott unterwegs sein. Und daran zeigt es sich. Er hält den Sabbat ein. Aber der Text ist damit nicht zu Ende. Es geht nämlich dann um die Frage, wer gehört denn alles zu denen dazu, die da miteinander Sabbat feiern? Und dann wird es spannend. Der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen müssen, der Herr schließt mich aus seinem Volk aus. Der Kastrierte, der keine Kinder zeugen kann, soll nicht sagen müssen, ich bin ja nur ein verdorrter Baum. Denn so spricht der Herr, es gibt Kastrierte, die meinen Sabbat immer einhalten. Sie haben sich entschieden, meinen Willen zu tun und halten sich treu an meine Gebote. Ich setze ihnen innerhalb der Tempelmauern ein Denkmal mit ihrem Namen. Das ist mehr wert als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass ihr Name für immer bleibt und niemals vergessen wird. Es gibt auch Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben. Sie feiern Gottesdienst und lieben den Namen des Herrn, weil sie seine Diener sein wollen. Sie halten den Sabbat ein und entweihen ihn nicht und halten sich treu an meine Gebote. Auch sie bringe ich auf meinen heiligen Berg. Wenn sie in mein Gebetshaus kommen, erfülle ich sie mit Freude. Mir gefallen ihre Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen. Denn mein Tempel wird als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, der die vertriebenen Israeliten zurückbringt. Ich will noch mehr Menschen zurückbringen und sie zu denen hinzufügen, die schon zurückgekehrt sind. In diesen Versen, in diesem Abschnitt, wird die Gemeinschaft auf einmal ganz weit aufgemacht. Und es bezieht sich auf Menschen, über die ein Stück vorher in der Bibel noch ganz was anderes stand. Im 5. Buch Mose finden wir folgende Stelle, Kapitel 23. Folgende Personen dürfen nicht teilnehmen, wenn sich Israel als Gemeinde des Herrn versammelt. Wer einen verletzten Hoden oder Penis hat und wer ein Elternteil hat, das nicht zum Volk gehört, auch ihre Nachkommen bis in die 10. Generation dürfen nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Kein Ammoniter oder Moabiter gehört in die Versammlung des Herrn. Auch ihre Nachkommen bis in die 10. Generation gehören nicht in die Versammlung des Herrn. Das gilt für alle Zeit. Harte Worte. Menschen, die draußen bleiben müssen. Menschen, die nicht erwünscht sind, so wie sie sind. Und jetzt, über Jesaja, lässt Gott auf einmal etwas ganz anderes hören. Das fühlt sich fast an wie so eine, ja, ich nenne es mal eine Herzerweiterung Gottes. So als ob Gott auf einmal so um der Menschen willen sagt, ach, aber die will ich doch eigentlich auch dabei haben. Und die will ich doch eigentlich auch dabei haben. Und die auch. Ich musste an Nineveh denken, wo Jona hingeht und erstmal ganz klar direkt Gericht verkündet. Und dann wenden sich diese Menschen Gott zu und dann sagt Gott, okay, dann überlege ich mir das nochmal anders mit dem Gericht. Dann verschone ich diese Stadt jetzt. Und so ist es auch hier in diesem Text, den wir in Jesaja gelesen haben. Da wird es ganz anders beschrieben. Da heißt es auf einmal, sie haben sich entschieden, meinen Willen zu tun und halten sich treu an meine Gebote. Ihnen setze ich innerhalb der Tempelmauern ein Denkmal mit ihrem Namen. Das ist mehr wert als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass ihr Name für immer bleibt und niemals vergessen wird. Was für ein Wort für Menschen, die aus dieser normalen Familienwelt ausgeschlossen sind und alleine ihren Weg gehen. Oder dann zu den Fremden. Mir gefallen ihre Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar bringen, denn mein Tempel wird als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Und all das hängt mit an dem, weil sie den Sabbat halten, weil sie dadurch zeigen, dass sie den Sabbat halten, sie wollen mit Gott unterwegs sein. Und so lädt dann eigentlich jeder Sabbat, jeder Sonntag, jeder gemeinsame Feiertag dazu ein, diese Herzerweiterung Gottes mitzumachen und es anderen zu signalisieren, du darfst dazugehören. Wenn deine Hingabe an Gott zu spüren ist, wenn das zu merken ist, es mag Grenzen gegeben haben, aber Gott erweitert sie. Und wenn wir ins Neue Testament finden, zu dem Stichwort der Kastrierten, finden wir da ein schönes Beispiel. Kennen wir alle die Geschichte? Ich lese gerade nur mal den Anfang und das Ende. Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch, also entsprechend dem Kastrierten aus dem Text vorher. Und ein hoher Beamter am Hof des Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Die meisten wissen, wie die Geschichte weitergeht, wie Philippus diesem Mann den Jesaja erklärt. Und dann kommt es so, als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Was für eine Entwicklung. 5. Mose, nichts bei Gott zu suchen. Jesaja, da passiert etwas Neues. Und hier ist das lebendige Beispiel. Ein Mann, der eigentlich überhaupt keinen Platz bei Gott gehabt hätte und wird nun zu dem Ersten, der in sein Volk zurückgeht und dort Gottes Wort verkündet. Unglaublich, wie Gemeinschaft sich verändern kann. Und der Sabbat tut seinen Teil dazu. Er spielt in dieser Geschichte jetzt keine Rolle, aber er gehört mit dazu und darf mit Teil dieses Volkes Gottes sein, obwohl es sich vorher mal ganz anders angehört hat. Drei Akzente, Sabbat entdecken gemeinsam. In der kleinen Welt, in der wir sind, Gemeinschaft wirklich leben, Zeit miteinander verbringen, so miteinander umgehen, dass wir uns fördern, gucken, wer steht vielleicht allein und wir können ihn mit reinnehmen in unsere Gemeinschaft. Der nächste Ring, wenn man so will, die Frage, wer bezahlt dafür einen Preis, dass ich es gut habe? Wer arbeitet dafür, dass ich mich erholen kann? Wie kann ich damit umgehen? Darüber will ich neu nachdenken. Und das dritte, wie kann und will ich mein Herz neu öffnen für Menschen, die zu Gott dazugehören wollen, die mir vielleicht fremd sind, die ganz anders geprägt sind, die eine andere Geschichte haben, aber sie sind da und wollen zu Gott gehören und diese Texte laden ein. Nehmt sie hinein in eure Gemeinschaft. Sabbat entdecken gemeinsam. Das wollen wir immer wieder neu, auch wenn wir jetzt diese Reihe abschließen miteinander. Aber ich wünsche uns, dass das mit uns geht und dass wir uns immer wieder daran freuen können. Auch Elfriede hat vorhin schon das Abendmahl akzentuiert. Das wird jetzt nochmal in ganz besonderer Weise eine Feier unserer Gemeinschaft. Lasst uns so weiter gemeinsam miteinander unterwegs sein. Amen. Und lasst